Und ich sage, eigentlich müsste ich mal mit einem Wikinger-Chef, denn die waren ja die Erstentdecker und nicht Kolumbus, das nochmal nachvollziehen, um zu erfahren, wie war es vor 1000 Jahren. Du musst ein identisches Schiff haben. Du musst annähernd die Bedingungen der damaligen Zeit einhalten. Also nicht mit Kuscheldeckchen und kleines Dach drüber hinweg oder irgendwie Motor oder sonst was, sondern so authentisch, wie es irgendwie geht. Um dann ein Urteil zu fällen, wer waren sie denn, diese Seefahrer, die vor 1000 Jahren da über den Atlantik bretterten? Ich habe sie kennengelernt. Es war grausam, es war lebensgefährlich, es war scheußlich, aber es war die schönste Reise meines Lebens.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist auf einer Weltumsegelung und du strandest in Grönland. Du kommst so spät dort an, dass dir alle empfehlen, so spät im Herbst nicht mehr weiter zu segeln. Und dann verbringst du den ganzen Winter auf dieser Insel. Du gehst in eine Bibliothek und findest dort lauter Bücher über die Wikinger. Und das, was du dort liest, hat wenig mit dem zu tun, was du in der Schule über diese vermeintlich groben und brutalen Menschen gelernt hast. Und in diesem Winter, in dieser Bibliothek, entsteht eine große Faszination für die Lebensweise der Wikinger. Genau das ist Burkhard Piesecke geschehen. Er hat diese Faszination dann umgesetzt, indem er sich ein Wikingerboot originalgetreu nachgebaut hat und damit die Leistung von Leif Erikson, einem Wikinger, der rund um das Jahr 1000 nach Amerika gesegelt ist, nachempfunden hat. Burkhard hat selbst schon als junger Mann eine Ausbildung zum Seemann gemacht, ist mit 15 über mehrere Wochen ganz alleine in einem kleinen Boot nach Schweden gesegelt und hat später eine 10-jährige Segelreise auf einem selbstgebauten Katamaran gemacht. In seinem langen Leben als Abenteurer hat er so unfassbar viel erlebt, dass dies nicht die einzige Folge ist, die wir aufgenommen haben. Es ist die erste von dreien und widmet sich diesem Wikinger-Abenteuer. Die zweite Hälfte des Gesprächs besteht aus einem Abenteuer, was für Burkhard allerdings noch viel wichtiger ist. Seine Zusammenarbeit mit Jugendlichen, die völlig durch das Raster gefallen sind. Junge Menschen, die niemals ein richtiges Elternhaus hatten, die Schule abgebrochen haben, süchtig geworden sind oder auf andere Art und Weise den Anschluss an die Gesellschaft verloren haben. Er nimmt sie mit auf diese Wikingerboote, wo sie plötzlich völlig der Natur ausgesetzt sind. Und dort wandeln sich diese Menschen. Das, was Burkhard dort erzählt hat, hat mich zutiefst berührt und ich kann euch sagen, es lohnt sich, dran zu bleiben. Denn Burkhard nimmt uns nicht nur mit auf seine Abenteuer, die er selbst auf den Wikingerbooten auf den Meeren erlebt hat, sondern auch mit in seine ehrenamtliche Arbeit, die ein so unfassbar wertvolles Geschenk für diese jungen Menschen darstellt. Und darum wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Burkhard Piesecke. Hallo Burkhard.
Ja, hallo.
Ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Du hast mich eingeladen nach Lübeck. Wir sitzen hier in eurer sehr, sehr gemütlichen Wohnung, nachdem wir uns auf der Boot getroffen haben Anfang des Jahres. Und dort hast du mir schon, ich würde sagen, bestimmt anderthalb Stunden lang von deinen Abenteuern erzählt. Da hätten wir das Mikro mal mitlaufen lassen sollen. Aber wir haben uns stattdessen verabredet. Jetzt bin ich hier und wir können über deine Abenteuer reden.
Ja, sehr gern.
Meeresrauschen.
In dieser Kategorie geht es darum, dass du uns mitnimmst in einen für dich perfekten Moment am Meer. Wie würde dein perfekter Moment auf einem Wikingerboot aussehen?
In der Arktis natürlich, ganz oben, wo die Wikinger waren, zwischen Island, Grönland und Neufundland. Da ist ein perfekter Tag, wenn eine Eiskante oder ein gewaltiger Eisberg auftauchen, die häufig dort im Nebel verschwunden sind. Und wenn der sich kristallklar abzeichnet und das strahlende Weiß zeigt und die ganze markante Struktur preisgibt, die einmalig ist, das sind ja alles Unikate. Vielleicht ist das ja sogar ein Torbogen oder ein Fenster. Und ich denke sofort, weil ich mal Kunst studiert habe, welche Skulptur, wer hat das gebaut, was treibt da? Und es bleibt ja nie bei einem, sondern wenn man dort oben ist in Grönland, dann sieht man Hunderte, um nicht zu sagen Tausende, eine Prozession der an der Straße der Eisberge. Das ist die perfekte Situation für mich mit einem Wikingerschiff.
Okay, also die Prozession der Eisberge zu beobachten. Und mich interessiert natürlich, ob du das genauso auch erlebt hast. Und dafür springen wir direkt weiter in die zweite Kategorie, das Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Für dich ging die Wikinger-Saga ja Anfang der 90er Jahre los. Da hast du dich auf die Spuren von Leif Erikson begeben. Wer war das? Ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Leute diesen Namen noch nie gehört haben.
Naja, er gilt als der Erstentdecker Amerikas, wobei neuere Forschungen sind, dass er auch ein bisschen spät kam, aber ganz hinten an muss sich Christoph Kolumbus anstellen, den Sie alle kennen. Leif Erikson definitiv ist ein Norweger oder man kann auch sagen ein Isländer, denn das war die Handelsroute Norwegen, Island, Grönland, Amerika, der dann hörte von einem gewissen Bjarne Herjolfsson, das im Westen Land ist. Und Leif Erikson ist dann von Grönland aus losgesegelt, um die Story, die mündliche Geschichte nachzuprüfen. Und er hat dann tatsächlich im Westen Land gesehen und das war ja Kanada oder der amerikanische Kontinent. Leif Erikson, von dem, ja, der verfolgt mich über Jahrzehnte, habe ich mir immer vorgestellt, er wurde genannt Leif der Glückliche. Nun war der Glücksbegriff unter Wikinger ein ganz anderer als heute. Glücklich heißt, er war wagemutig, er hat ein unglaubliches Durchhaltevermögen, er war physisch stark und er muss auch eine gewisse Intelligenz gehabt haben. Auf jeden Fall ein Abenteuer par excellence, so ein bisschen, naja, Roald Amundsen und diese Leute da Nansen, das waren diese Typen, die als Nachfahrer von Leif Erikson zu werten sind.
Und mit dem, was du gemacht hast, hast du versucht, dich auf diese Spuren zu begeben und damit vielleicht auch in eine Reihe dieser Namen genannt zu werden?
Naja, okay, mit Leif Erikson ein bisschen die Neugierde, das war die große Triebkraft, die ist auch bei mir. Ich habe ja nicht einen wissenschaftlichen Hintergrund oder den Anspruch, dort irgendetwas zu messen, festzustellen, zu erforschen, sondern es trieb mich immer die Neugierde um die sieben Meere. Wie mag es hinter dem Horizont aussehen? Welche Menschen triffst du da und welche Landschaftsformen? Ja, das alles hat mich bis heute über Jahrzehnte getragen. Allerdings immer waren es Horizonte, die zwischen Wasser und Himmel lagen.
Mhm. Dementsprechend ist dann auch dein Plan gereift, also um das Jahr 1000 war das, dass Leif Erikson lebte und dann dementsprechend auch Amerika erreicht hat. Du hast Anfang der 90er gedacht, ich mache das jetzt nach und hast einen Originalnachbau eines Wikinger-Schiffes angefertigt, der Viking Saga, und hast dir vorgenommen, den Nordatlantik von Dänemark über die Färöerinseln, über Grönland, Neufundland bis nach New York zu überqueren. Vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen in das Gedankenspiel, weil bevor du losgelegt hast, wirst du dich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie hat das überhaupt funktioniert und was waren das überhaupt für Leute, die das geschafft haben? Was hat die Wikinger ausgemacht, dass sie sowas überhaupt zustande gebracht haben vor über 1000 Jahren?
Es waren die Wikinger sehr pragmatische Menschen und sie lebten in einem sehr rauen Klima, wo eigentlich nur der Stärkere überlebt. Wer einmal in Norwegen war, in den Fjorden und oben vielleicht die Berghöfe gesehen hat, wer dort sein Vieh zum über den Winter schafft, indem er genug Heu geschaffen hat. Es waren keine faulen Menschen, es waren gestalterische Menschen, die und sehr kreative, sehr innovative. Sie mussten letzten Endes in diesem harschen Klima sich so arrangieren und nicht den großen Helden spielen. Und sie mussten, um Transportieren ihrer Waren zu vollziehen, Schiffe bauen, die für diese Region geeignet waren. Und die Auffassung der Wikinger, und deshalb haben die mich so begeistert, war es nicht, mit schwerem Gerät, mit einem starken Schiff gegen die Wellen anzubrettern, sondern sie haben bestimmt in die Brandung gesehen und gemerkt, wie eine Möwe leicht dort oben auf der Schaumwalze tanzt und so weiter. Kleine, fragile, zerbrechliche Vögel. So muss ein Schiff sein. Auf dem Wasser tanzen, nicht im Wasser liegend, überrollt werden von schweren Seen, geschlagen von irgendwelchen Brechern, sondern elastisch muss das Schiff sein, federnd der See entgegen. Denn der Wikinger wusste mit Sicherheit, die See, die Natur ist immer der Stärkere. Ich muss mich arrangieren. Ja, wir haben heute eine andere Auffassung hier, aber deshalb waren die Wikinger uns schon in der Zukunft ja um Meilen voraus.
Trotzdem heißt es, dass die Wikinger bis zu 50% ihrer Boote und auch deren Besatzungen an das Meer verloren haben.
Ja, das lag einmal an dem Klima. Das ist die Wiege der Stürme dort oben zwischen Grönland und oben in der Dänemarkstraße und zwischen den Färöerinseln, den Regentonnen des Atlantiks und Island. Da pfeift einem der Sturm zwischen die Zähne und in einem offenen Schüsselchen. Ein Wikingerschiff ist ja nicht überbaut. Das ist ja eine offene Schüssel, wo man Wagen transportiert, ein formschnittiger Container, der dort über die Ozeane läuft. Und die haben ja ihre Tiere transportiert auch. Die haben ja ganze Bauernhöfe von Norwegen rüber transportiert. Wenn da ja ein starker Nordsturm kam und die wurden verdriftet, dann sind die einfach verhungert, dann sind die ertrunken, sind die Schiffe überrollt worden. Einen hohen Blutzoll haben sie auf dieser Handelsroute gezahlt, aber das war normal. Der Tod war eine große Begleiterscheinung, eine permanente im Leben der Wikinger.
Jetzt hast du schon so viel über die Boote erklärt, lass uns das Bild mal vervollständigen. Also du hast dann selbst ein Boot gebaut.
Nein, ich habe da Fachleute. Das Ganze, die Vorbereitung, alleine Bootsbau, Tests und Besatzung suchen und recherchieren, hat über 2 Jahre gedauert. Es lag daran, dass ich auf meiner Weltumsegelung mit meinem Schiff in Grönland praktisch gestrandet bin, weil ich im Oktober dort ankam. Und da sagten die Fischer mir, du bist wohl wahnsinnig, jetzt willst du noch weiter segeln, zurück nach Deutschland, was ich eigentlich wollte. Im Herbst segelst du bitte nicht über den Nordatlantik, bleib hier. Und die Fischer, die waren so nett, die sagen, du kannst dein Boot hier aufslippen, du kannst hier in Grönland überwintern. Und in dieser dunklen Zeit dort oben in Nuuk, damals Gotthard noch geheißen, habe ich in der Bücherei gesessen und alles gelesen, was es über die Wikinger gab. Und da tauchten sie auf, diese Gestalten aus dem Dunkeln, von denen ich eigentlich nur wusste, aus meinem Schulwissen, das waren doch die Plünderer, die Räuber, die haben die englischen Klöster überfallen, die haben Mord und Totschlag in den europäischen Ländern verursacht. Das waren diese mit den ausgeprägten Fresswerkzeugen, dicke Muckis und nicht viel im Kopf. So waren die in meiner Schülervorstellung. Und jetzt begegnen mir in der Literatur Menschen, die unglaublichen Schmuck gebaut haben, die immer wieder pragmatisch haben, die auch eine Gesellschaftsform entwickelten. Man konnte sich scheiden lassen, die Frau, alleine Emanzipation, die Stellung der Frau unter den Wikingern. Und ich war so fasziniert von dieser Sache, dass ich immer mehr verfolgt habe. Und ich sage, eigentlich müsste ich mal mit einem Wikingerschiff, denn die waren ja die Erstentdecker und nicht Kolumbus, das nochmal nachvollziehen, um zu erfahren, wie war es vor 1000 Jahren? Du musst ein identisches Schiff haben. Du musst annähernd die Bedingungen der damaligen Zeit einhalten. Also nicht mit Kuscheldeckchen und kleines Dach drüber hinweg oder irgendwie Motor oder sonst was, sondern so authentisch, wie es irgendwie geht. Um dann ein Urteil zu fällen, wer waren sie denn, diese Seefahrer, die vor 1000 Jahren da über den Atlantik bretterten? Ich habe sie kennengelernt. Deshalb Hut ab, alles abgelegt. Eine tiefe Verbeugung vor diesen großartigen Menschen.
Wie hast du es dann geschafft, an dieses Boot zu kommen? Also das heißt, du hast es nicht selber gebaut, sondern du hast Leute gefunden, die das nachbauen können. Gibt es da Menschen, die einfach sagen, wir können original Wikingerboote nachbauen?
Ja, in Norwegen auch. Da bin ich ja fündig geworden. Da ist das Gokstad-Schiff, mein Traumschiff, im Bygdø, in Oslo, im großen Schifffahrtsmuseum. Da steht mein hölzerner Traum, das Gokstad-Schiff, 23 Meter, 5 Meter breit. Ich bin wie ein verliebter Kater da rumgestrichen und sage, das ist es. Es war so formschön und alles. Und dann habe ich mir die Pläne dort gekauft und bin auf Werften gewesen. Und ja, die Antwort war immer ganz klar. Also unter 1 Million ist da nicht zu werden. Und ich bin völlig deprimiert nach Hause gekommen und in dem Moment fiel dann die Mauer. Und als hier in Deutschland die Wiedervereinigung, also in den ersten Tagen bin ich mit meinen Plänen mal an der Ostseeküste lang nach Wismar. Auf der Insel Pöhl fand ich eine kleine Werft, habe mal meine Pläne ausgebreitet und mit denen geschnackt. Und die sagten, ja, dat muck wie, Jung, dat muck wie. Das ist kein Problem, denn wir bauen ja geklinkerte Zesen. Also ähnlich wie Wikingerschiffe in der Bauart. Und naja, das ist ein bisschen groß, also 25 Meter. Und es geht jetzt nicht eine Nummer kleiner. Dann haben wir noch einen Konstrukteur aufgesucht. Ja, und der Prozess ging in Gang. Und mit meinem Wikingerschiff, das ist vielleicht das Wichtigste bei allem, ist diese kleine Werft dann in die Selbstständigkeit gegangen, denn es war ein VEB-Betrieb. Ich habe noch mit einem VEB-Betrieb der DDR einen Vertrag gemacht und dann habe ich das für einen sehr, sehr, sehr guten Preis gekriegt. Die Jungs hatten dann 5 Leute für 1 Jahr Arbeit, haben das Schiff gebaut und sie haben gute Arbeit geleistet, denn sonst wäre ich ja nicht hier.
Okay, also Die Viking Saga wurde gebaut, so hieß das Schiff. Erzähl mal, wie muss man sich dieses Boot dann vorstellen? Also als es dann fertig war, was für ein Boot stand vor dir?
Das Gokstad-Schiff in kleiner Form, 13 Meter lang, 3 Meter breit. Ich wollte es auch schon so bauen, dass man es auf der Straße transportieren kann. Das war ganz wichtig. Ich hatte schon im Hinterkopf natürlich eine gewisse Vermarktung, dass ich sage, die Leute müssen nicht zu deinem Schiff kommen, sondern das Schiff kommt zu den Leuten. Das hat also in München gestanden, das hat also vor der Burg Schwanstein und wo auch immer. Und heute steht es im Europapark Rust. Also ich hatte schon die Idee, mit dem Schiff durch Europa zu wandern, über Land.
Okay.
Ja, man muss sich eben vorstellen, dass dieses Schiff, wenn man es gesehen hat, und alle haben nur mit dem Kopf geschüttelt, und vor allem auch die Wasserschutzpolizei und die Küstenwache, die haben sofort gesagt, das kommt nicht aus dem Hafen, bist ja wohl verrückt mit dem Schiff. Und da hatte ich auch laut getönt, ich will über den Atlantik nach Amerika mit dem Schiff. Und haben die gesagt, na, Auslaufverbot hatten sie noch nicht gesagt, aber es wird enteilt. Haben alle schon gesagt, pass mal auf, das wird nichts.
Ja, aber nochmal ganz kurz, wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, da gab es jetzt keinen Komfort? Also wie war die technische Ausstattung? Hatte das einen Motor? Hatte das irgendwelche elektronisch angetriebenen Geräte? Weil das hatten die Wikinger damals nicht. Hast du auch komplett drauf verzichtet?
Komplett. Wir hatten aber eine große Batterie und oben im Mast ein weißes, ein kleines Rundumlicht, dass wir wie ein Fischer praktisch überhaupt zu sehen waren. Das war das Einzige, was wir an Strom hatten. Wir hatten auch nicht gekocht, wir hatten keine Feuerstelle. Wir haben überlegt, die Wikinger hatten vielleicht einen Sandkasten. Dann haben wir uns überlegt, auf diesem Sandkasten da Feuer machen, müssen sie sehr viel Feuerholz mitnehmen. Und es ist immer Wasser über die Bordwand gekommen. Es war bei uns alles nass. Also die Wikinger haben nicht gekocht. Sie haben, es waren harte Hunde, die haben sich kalt verpflegt. Wir hatten auch aus Norwegen dann den Stockfisch mit, den Klippfisch, also getrocknet in Dorsch. Das war unser Kaugummi nachts. Und ansonsten haben wir uns eben kalt verpflegt.
Und Kajüte? Gab es die?
Auch nicht, Ort, sondern nur eine Zeltpersenning. Wir haben vom Mast nach Achtern zu dem Schwanzende des Schiffes, das ist ja so aufgekimmt, das sieht ja aus wie eine Banane, so ein Wikingerschiff mit beiden Enden hoch. Da haben wir einen Tampen gespannt und darüber eine Plane, eine Zeltplane gestanden, dass wir es jedenfalls trocken hatten, wenn wir schliefen. Einigermaßen trocken, aber es war trotzdem, dann kam es von unten hochgeklatscht. Es war grausam, es war lebensgefährlich, es war scheußlich. Aber es war die schönste Reise meines Lebens.
Wenn es keinen Motor hat, dann muss sich das Boot ja irgendwie fortbewegen können. Dementsprechend gab es zwei Antriebe. Zum einen ein Rahsegel, also nicht so ein Segel, was dreieckig, so wie man das heute von vielen Yachten kennt, vom Mast hängt, sondern ein viereckiges.
Nahezu quadratisches, also ein großes Rechteck, kann man sagen. Und das Schiff kann auch, es hat ja keinen tiefgehenden Kiel, an den Wind segeln, wie wir Segler sagen, am Wind. Das heißt etwa 70 Grad mit einem Segel. Also ich kann
Du konntest
gegen
also
den
kreuzen.
Wind, ja, aber das ist die Höchststrafe, die man auf einem Wikingerschiff einfahren kann, gegen den Wind. Das haben die Wikinger auch mit Sicherheit nicht gemacht, sondern sie sind ja auch nicht nonstop über den Atlantik, sondern immer auf den Rastplätzen des Nordens, Färöerinseln. Also erstmal waren ja die Shetland-Inseln, Schottland dort oben, dann kam Färöer, dann kam Island und überall haben sie Pause gemacht. Da waren schon Bauernhöfe, dann haben sie erstmal gewartet, bis wieder Ostwind kam und dann den nächsten Sprung nach Grönland. Und dann von Grönland, das allerdings dauerte dann fast eine Woche rüber nach Neufundland.
Und wenn du sagst, das war Höchststrafe, warum ist es so eine Höchststrafe, mit diesem Boot aufzukreuzen?
Naja, weil es die dreifache, vierfache Zeit ist, kommt je nach Windstärke. Also im Grunde, bei den Wetterverhältnissen, die wir hatten, war ein Aufkreuzen gar nicht möglich. Das kann ich hier in Küstennähe machen, wenn also richtig ein schöner Seewind ist und so weiter, kann ich da ein bisschen rumkreuzen. Aber im Grunde lange Strecken zu machen, ist fast nicht möglich.
Verstehe. Aber ihr hattet auch Ruder. Also zur Not konnte man Hand anlegen und das...
Im Hafen haben wir es. Ja, natürlich. Allerdings braucht man da natürlich entsprechende Ruderer und wir waren total unterbemannt. Meine Viking-Saga hätte wahrscheinlich so ungefähr 15 bis 20 Leute als Besatzung gehabt. Wir waren zu dritt. Aus gutem Grund, weil das die größte Problematik, die größte Schwachstelle eines Schiffes ist immer die Person, die da an Bord ist, die Menschen. Das Schiff kann es aushalten, aber die Menschen mit ihrem ganzen Problemgepäck ist nicht so leicht. Und aus alter Erfahrung, ich bin ja nun ein alter Seebär, der weiß, dass die Schwierigkeiten auf See nicht vom Schiff herkommen, sondern von der Crew. Wenn man keine erfahrenen Leute hat, wenn man nicht Leute hat, die tolerant sind, die ganz bestimmte Verhaltensmerkmale heißen, wie sich zurücknehmen, auf den anderen Rücksicht nehmen und so weiter. Also teamfähig im kurz gesagt. Dann hat man eine ganz schlimme Reise, auch eine gefährliche Reise. Ein Schiff ist nur seetüchtig, wenn da Leute an Bord sind, die ihr Handwerk verstehen.
Und wie hast du die Leute gefunden? Ihr wart zu dritt insgesamt, oder?
Ja, ich kannte sie nicht. Hängt alles mit dem Scheitern der DDR zusammen, mit dem Fallen des Eisernen Vorhangs. Ich habe also so einen Vortrag gehalten auf der Boot in Düsseldorf. Und da kamen diese beiden, Jürgen und Peter aus Schwerin, das erste Mal rüber in den Westen. Und da sie immer geträumt haben auf ihrem Schweriner See, wo sie rumgeschippert sind, von einer großen Reise, Weltumsegelung, ach, da haben sie mal was von gehört im Radio. Und dann kamen sie mitten in den Vortrag gestürmt und waren nicht mehr zu bändigen mit ihren Fragen. Nach dem Vortrag haben sie mich also belatschert und ich habe gesagt, Kinder, ich muss meine Bücher signieren. Kommt nach Lübeck, da wohne ich und dann erzähle ich euch alles, was ihr wissen wollt. Und als ich dann nach Hause kam, am letzten Tag der Boot, da saßen sie schon im Wohnzimmer mit großen Augen. Und ja, das war der Beginn einer großen Freundschaft, lebenslänglich. Und es war der Beginn unseres gemeinsamen Abenteuers.
Aber was hat sie qualifiziert? Weil du hast ja gesagt, das ist ein lebensgefährliches Unterfangen und man braucht die richtigen Leute. Nur das Interesse an so einem Abenteuer reicht ja wahrscheinlich nicht aus. Wie konntest du dir sicher sein, dass das auch die richtigen Leute sind, um mit denen dieses Abenteuer anzugehen?
Ja, ich würde sagen, das sind so seemännische Instinkte, die mir gewachsen sind. Als Jürgen erzählte, dass er im Olympiakader der DDR war, im Ringen. Er hat da keine Medaille gewonnen, aber er war ausgebildet und hat darüber ein bisschen erzählt. Und ich merkte in beiden und sah es in den Augen, die unglaubliche Leidenschaft, die brannten lichterloh. Die wollten unbedingt raus. Und dann kam ja, da habe ich noch nichts gesagt, dass sie mitsegeln können, sondern ich habe nur gesagt, ich baue jetzt ja gerade an meiner Shangri-La. Das war dieses Schiff, mit dem ich die Welt umsegel. Ich habe nicht lange Zeit für euch. Ich bin morgen und übermorgen an Bord und ich muss das und das machen. Und plötzlich standen sie morgens früh da, beide mit Werkzeugkisten, Blaumann in ihrem Trabi, stanken sie da auf dem Bootsplatz rum und haben mit angepackt. Sie waren nächsten Tag da und da sind wir zusammengewachsen. Sie haben uns zusammengearbeitet und dann war klar, das ist die Crew. Und als ich die Bärenkräfte sah von dem Jürgen, von dem Ringer zum Beispiel, ich hatte ungefähr 5-Mann-Besatzung, wenn ich ihn nehme. Der hat das Segel alleine hochgezogen.
Okay. Und wie muss man sich das dann vorstellen, euer Leben an Bord? Habt ihr jetzt mit Funktionskleidung von Hochseeseglern gearbeitet oder habt ihr auch in dem Bereich versucht, das 1:1 von den Wikingern nachzuempfinden?
Nein, also irgendwo ist Schluss. Ich habe noch nie so gefroren und möchte es auch nicht wiederholen wie auf dieser Reise. Wir haben also so einen Survival Suit gehabt, einen Überlebensanzug aus dem Offshore-Bereich. Der war immer auf dem Ruderplatz auf der Bank und ansonsten haben wir einen Schlafsack nur benutzt. Jeder hatte natürlich seinen Schlafsack, aber es war heilige Pflicht. Abends, wenn einer aus der Wache kam, also wir haben immer so einen 2-Stunden-Rhythmus uns abgelöst, ganz schnell den Schlafsack zuzumachen, um die Restwärme drin zu lassen. Und das war das Schönste des Tages, in den warmen Mief des Vorgängers hinein sich zu kuscheln und sagte, toll, wie herrlich ist das Leben und die Welt.
Zu welcher Jahreszeit wolltet ihr los?
Mitten im Sommer. Anders geht es nicht. Von Mitte Mai bis Anfang September. Das ist die Zeit des Nordens. Nachher friert es da wieder dicht, da oben. Heute ist es anders. Heute ist das ausgedehnter. Aber als wir noch segelten, waren die Eisverhältnisse andere, als sie heute sind.
Mhm. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass die Wikinger so eine 50% Wahrscheinlichkeit hatten, dass sie das überleben. Hast du euch selbst auch nur 50% gegeben oder hattest du die Gewissheit, dass ihr da schon irgendwie überstehen werdet?
Bei allen Zielen, die ich erreichen will, denke ich nicht daran, das kann auch schiefgehen, obwohl ich alles mache, um das nicht zu erreichen. Aber wenn ich mit der Vorstellung gehe, ja, das geht auch schief und so weiter, jetzt löst mal schon deine ganzen Konten auf und mach ja schon mal hier, bereite deinen Grab vor und fang mal schon an zu graben, dann ist das vergeudete Energie. Sondern ich gehe mit einem unglaublichen Optimismus los, wohlwissend, dass ich meine Hausaufgaben komplett machen muss. Denn die See ist gnadenlos. Wer seine Aufgaben nicht erledigt hat, kriegt knallende Ohrfeigen. Und die können tödlich sein.
Hattet ihr denn einen doppelten Boden oder wart ihr wirklich dann komplett alleine da draußen auf dem Ozean?
Also wir haben ja einen Dokumentarfilm gedreht und da war ein Kamerateam vom Fernsehen auf dem in Anführungsstrichen Begleitboot, das uns aber nur sehr selten begleiten hat, denn diese beiden Schiffe liefen ja sehr unterschiedlich. Aber es war insofern eine Komfortzone, ist die Sicherheit, dass die im Hafen uns praktisch als Jugendherberge dienten. Wir kamen also total gefroren, durchgefroren in den Hafen. Nehmen wir mal Seyðisfjörður dort in Island. Da lag dann die Shangri-La, so hieß dieses Schiff, schon bereit und die hatten schon Kartoffeln und Spiegeleier und so weiter auf dem Herd. Und wir kamen dann durchgefroren an. Ohne dieses Fahrzeug hätten wir das so nicht durchgestanden und hätte ich vielleicht auch 2 Sommer gebraucht. So haben wir es in einem Sommer durchgezogen. Also bis Grönland, wohlgemerkt bis Grönland. Nicht? Wir haben ja die Reise auch geteilt, aber ich würde es, wenn ich es ganz alleine machen würde, wahrscheinlich noch länger aufteilen, um immer das richtige Wetterfenster zu haben. Mhm. Das ist ganz entscheidend, die Wetterbeobachtung.
Und das haben die Wikinger früher wahrscheinlich auch so gemacht, dass die sich gedacht haben, wenn es 2, 3, 4 Jahre dauert, dann ist das halt so.
Nein, die mussten, man hat festgestellt, dass ein Wikinger eine Handelsreise nach Grönland, also Norwegen, Grönland und zurück in einem Jahr vollziehen musste. Der ist früh im Mai aufgebrochen, hat seine Handelswaren eingepackt, Eisengeräte, auch gewisses Holz, nach Grönland gebracht, ausverkauft, dann eingeladen, Robbenfelle, Walross, Elfenbein und dann ist er noch im Sommer zurückgegangen. Sonst hätte er seine Familie nicht übers Jahr gekriegt. Also eine Reise hin und her. Aber wir wollten ja mit den Leuten in den Destinationen, also auf den Faroe-Inseln, ins Gespräch kommen. Mm. Es sollte ja nicht nur eine Reise sein, mehr oder weniger nonstop, sondern wir sind in Schulen gewesen. Wir sind sehr viel in Leute, die haben die Reaktion der Leute natürlich gerne eingenommen wird. Die haben für uns getanzt und wir sind rumgereicht worden. Und das war natürlich eine tolle Sache. Das war immer auch mein Anliegen. Die reine Seepassage ist die eine Sache. Das andere sind die Landaufenthalte, die natürlich mit der Seepassage einen direkten Bezug haben.
Dann lass uns doch nochmal an den Start der Reise zurückgehen. Du hast vorhin schon gesagt, die deutschen Behörden haben schon angekündigt, nee. Also so verlässt er unseren Hafen nicht. Wie seid ihr denn dann trotzdem losgekommen?
Sie haben es ja gut gemeint. Im Nachhinein muss ich schon sagen, sie haben uns ja nichts verboten. Aber bevor die es an die Kette legten, es ging nur das Gerücht und so weiter rum. Und wir waren damals ja, als wir losgingen in der DDR, die erste große Expedition, also oder von der DDR das letzte. Sie waren ganz stolz, dass auch in Ostdeutschland was Neues entsteht. Und deshalb eierten die da so ein bisschen rum. Und da sagten wir, bevor die uns aber jetzt festlegen, hauen wir ab. Und da sind wir nachts mit dem Tieflader, mit dem Schiff dann nach Dänemark geflohen und oben in Tüdebrillen haben wir das Schiff ins Wasser gesetzt und die Dänen, juhu, die Wikinger, das sind wir. Und wir sind also mit einer Feuerwehrkapelle in Tüdebrillen verabschiedet worden.
Sehr schön. Und dann ging's los. Erinnerst du dich noch an den Moment, als ihr dann wirklich losgesegelt seid, als
ja,
das Abenteuer
weiß ich ganz
losging?
Genau.
Nimm
ja.
uns mal mit. Wie hat sich das angefühlt?
Vor allen Dingen war ja nun ein großer Menschenauflauf, viele Leute, Presse, Interview und so weiter und alles für einen Abschied Störfaktoren, dann muss ich sehr konzentrieren. Wir haben also unsere Schilde draußen gehabt. Man muss für die Fotos auch noch ein bisschen Lametta zeigen.
Also Schilde
draußen dran.
An dem Boot quasi.
An dem Boot
so.
Dran. Die kann ja. man reinstecken und ja. wieder rausnehmen. Haben wir auch gleich am zweiten Tag 3 Stück verloren. Weil ich ja noch hörte, in den Büchern stand, geschützt hinter ihren Schilden fuhren die Wikinger über die Meere. So ein Schwachsinn. Ja, sie saßen nicht geschützt hinter ihren Schilden auf dem Wasser, sondern in Flüssen, weil sie von Land auf beschossen worden mit Pfeilen. Da haben sie sich dahinter, das war aus rein strategischen Gründen, geschützt. Aber gegen den Seeschlag, gegen die Wellen und so weiter, kann ich nicht mit einem Schild was machen. Wir hatten es aber im Skagerrak noch die Schilde alle draußen und schon klatschte nachts eine richtige See außen gegen die Bordwand. Da brach oben die Scheuerleiste auf und die Schilde, 3 Schilde sind dann verschwunden. Wir müssen nach England getrieben sein, also nach der Windrichtung jedenfalls. Mhm. Und da wusste ich genau, also mit den Schilden draußen außen Bord sind die Wikinger nicht über den Atlantik gesegelt. Die hatten sie schön drin.
Ja, verstehe. Okay, nochmal zurück zu eurem Ablegen. Also ihr hattet die Schilde ausgepackt, es gab einen riesen medialen Auflauf. Wie war euer Innenleben? Wie ging die Reise los?
Naja, Wir haben ja 2-3 Mal überhaupt nur vorher trainiert. Aufgrund dieser behördlichen Geschichten waren wir also noch keine Crew, die sich zusammengerauft hatte. Das ging also gleich ins Reine. Wir hatten, ja, guten Wind. Gott sei Dank, am Anfang guten Wind, sind so über Skagerrak rübergegangen und dann nach Egersund in Norwegen. Und wir merken schon, die Leute, die Norweger, wie stark die sich mit dem Wikinger-Thema identifizieren. Und schon ging der Hype los, dass da der Bürgervorsteher oder Kulturmensch ankam und sagte, ja, ihr müsst ins Gemeindehuset kommen und wir wollen doch von euch was wissen. Ja, dabei war das die Frage eigentlich mehr auf unserer Seite. Wir waren ja bloody Greenhorns, wir hatten ja noch nicht viel Ahnung, sondern wir haben dann, erinnere mich, am ersten Hafen einen Norweger kennengelernt, der uns sagte, ja, seid ihr denn von der DDR nach Dänemark über Land gegangen? Irgendwie, ich sag, wieso denn über Land? Wir sind natürlich, ja, nicht gerollt wie die Wikinger, sondern mit dem Tieflader. Naja, sagt er, wisst ihr, wie die Wikinger ihre Schiffe über Land transportiert haben? Ja, sag ich, das wissen wir. Das steht ja in den Büchern. Auf rollenden Baumstämmen, ne? Da haben sie wie ein Walzenlager. Und da sagt er, das stimmt nicht. Das stimmt garantiert nicht. Und schon war eine Fachdiskussion da. Und ich erinnere mich noch an das Gespräch. Er sagte, die brauchten zum Transport nur ihre Axt. Ich sag, wieso die Axt? Ja, weil sie Weidenknüppel an den Flussufern geschlagen haben und die quer vors Schiff gelegt haben. Und auf der rutschigen, glitschigen Weidenrindenschicht sind die Schiffe geglitten. Das habe ich nicht vergessen. 3 Jahre später haben wir mit unserer Viking-Saga die Insel Usedom genau nach dieser Methode überquert. Nur durch Muskelkraft, 30 Leute und über Bahnschiene, über Straße von Koserow ins Achterwasser. Und das Schiff ging ab wie Schmidts Katze. Es ist gerutscht und nichts hat sich bewegt und gerollt.
Wie schwer ist dieses Schiff?
3,5 Tonnen.
Boah, okay. Also dann wart ihr unterwegs und gab es ganz besondere Momente, wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst auf dem Wasser. Was sind so die Bilder, die du im Kopf hast von dieser Reise?
Ja, die schönen Sachen spontan ist die Faszination der Arktis, die Lichtstimmungen, die unglaublichen schönen Farben, das Glitzern, das Gleißen, dieses permanente Ändern, dann das Nordlicht und so weiter. Ich fange an zu schwärmen. Wenn ich das sehe, dann weiß ich, hier sitzt einer, der ist vom Polarvirus befallen, der ist Arktik bitten, wie die Kanadier sagen. Ich habe dort oben meine Seele gelassen. Das Schönste, eine der schönsten Regionen der Welt sind diese arktischen und antarktischen Regionen. Das kann ich sagen, weil ich ja fast ein Jahrzehnt in den Tropen gelebt habe, die ihre Faszination, ihre Magie auch haben. Aber solch eine Intensität wie die Arktis. Und wenn man dann noch mit einem knarrenden Wikingerschiff dort durch das Eis und durch diese Eisrinnen segelt, dann ist das Nonplusultra eines Seemannes. Es ist das Allerschönste. Und dann diese Menschen. Für mich gehören die Menschen zur Landschaft. Und die Grönländer, Isländer, Färöer, die drücken, die haben in ihren Gesichtern ihr Land. Da sind geschnitzte Gesichter, diese ganzen alten Fischer, mit denen wir dann kommunizierte, wortkarge Leute. Aber die natürlich auftauten, als sie das Wikingerschiff sahen, merken wir, da bewegt sich etwas. Da ist eine Seelenverwandtschaft. Und wir haben uns jedes Mal schwer getan, uns loszureißen. Es war derartig beglückend, dass wir in jedem Hafen eingeladen wurden von irgendwelchen Leuten zum Essen. Wir mussten uns immer trennen. Der geht zur Hammeltkeule, ich gehe zum Lachs. Und du gehst dann hier zu dem Haukattel, zu dem Nationalgericht in Island. Es standen Leute wirklich da, die haben sich um uns gerissen. Und das ist es, was ich eigentlich mir von diesen Reisen immer versprochen habe. Dieses große Feld der Kommunikation, das Aufsaugen von diesen authentischen Menschen. Und ich sehe auch wieder einen Hafen, da bin ich jetzt auch wieder eben an Land mit den Gedanken. Da gibt der Wortkart mir einen Autoschlüssel und sagt, hier, da steht das, Karten sind drin, ihr müsst da zu den Wasserfällen, da steht auch eine Route drin. Und sprach's und verschwand. Stellt den Wagen, wenn er wiederkommt, lasst den Schlüssel stecken, lasst ihn stehen. Und verschwand. Dass uns nicht einmal passiert, dass wildfremde Leute uns ihren Wagen geben, damit wir auch ihr Land kennenlernen. In einem Supermarkt, wo wir an der Kasse waren, zur Kasse gingen und eingekauft haben und Island ist sehr teuer, kam der Geschäftsführer dieses Ladens an und sagt, für Wikinger ist heute alles frei und hat uns durch die Kasse geschubst. Also eine Gastfreundschaft in einer archaischen Form, wie ich es noch nie sonst erlebt habe. Das hat das Wikingerschiff gemacht. Das hat das Thema gemacht. Auf den Spuren der Wikinger nach Leif Erikson, den sie kannten. Die hatten ja auch ein ganz anderes Wissen über ihre Vorfahren, als wir das hier in der Schule haben.
Also ich merke schon, gerade die Menschen und das Land, also das Land im Sinne von nicht das Meer, sondern das Land, was man dann sieht, haben es dir besonders angetan. Wie war es denn auf dem Meer? Da hast du gerade schöne Stimmungen beschrieben, wenn man die Eisberge gesehen hat, das Licht. Hat das Meer euch auch seine Zähne gezeigt?
Mehr als einmal. Der Punkt, wo ich sagte, wenn das jetzt noch vielleicht 3-4 Stunden weitergeht, werden wir es nicht schaffen. Wir haben unser Leben geschöpft. Wir sind zwischen der grönländischen Küste, der Westküste und Neufundland in einen schweren Sturm gekommen. Mhm. Das Begleitschiff, wenn man so will, die hatten eigene Schwierigkeiten, denn ist ein Segel zerrissen. Und wir haben natürlich alles weggerifft. Wir sind mit einem ganz kleinen Handtuch, wenn man so will, vor dem Winde abgelaufen in 45 Grad zu den gewaltigen Seen. Und da merkte ich erst diese geniale Bauart des Schiffes. Das hat also diese Banane, dieser hochgekimmte Steven, hat wie eine Axt die Welle zerteilt. Und dann ist das Schiff den Hang, den Seehang runtergerast in das Tal, teilweise über 12 Knoten. Wir sind geglitten auf einem Schaumteppich und dann mit dem Vorder, mit dem Bug in die vorausgehende See. Ich spreche hier von 7 Meter hohen Seemonstern. Und die haben natürlich eine Entfernung von 150 Metern. Also das sind die Hochgebirge. Und da rasten wir da durch und es spritzte natürlich rüber. Es kam immer wieder Gischt. Aber kein Blauwasser. Also nicht irgendwie eine halbe Tonne Wasser, sondern immer bei jeder Welle kamen 2-3 Eimer Wasser rein. Und das addierte sich und plötzlich fingen die Bodenbretter an aufzuschwimmen. Da wusste ich, unten im Schiff ist mindestens 1-2 Tonnen zusätzliche Wasser. Ich merkte auch, es wird schwerer. Wir hatten eine ganz starke Pumpe und natürlich Eimer.
Eine Pumpe, wie muss man sich das vorstellen?
Eine mechanische, eine Membranpumpe, wo wir das Wasser ausführen. Wo unten im Schiff, dann am tiefsten Punkt am Kiel, ein Rohr ist, wo wir das Wasser auspumpen können.
Per Hand. Das ist, also du machst die ganze Zeit Handbewegung, das sehen die Leute jetzt natürlich nicht. Also das heißt, das war dann war zusätzlich eine Muskelkraft gefragt.
Eine doppelwirkende Pumpe. Bei jedem Hub vorwärts und zurück wird Wasser gepumpt.
Hatten die Wikinger das damals auch schon?
Ja, leider nicht. Okay, deshalb sind ja 50% umgekommen. Wir wollten ja zu 100% ankommen.
Okay, also ihr hattet diese Handpumpe und dann ging es los zu pumpen. Aber es war klar, wenn das jetzt hier noch so weitergeht, lange schafft ihr das nicht.
Richtig. Man merkt einfach auch, dass die Kälte einem langsam, obwohl wir beim Pumpen natürlich geschwitzt haben, aber dass einem die Körpertemperatur von der Haut gesaugt wird. Und die Unterkühlung ist natürlich das Hauptproblem in arktischen Regionen. Ja.
Wie erlebt man die Kälte da auf dem Boot? Man ist ja komplett ausgesetzt.
Ja, man versteift total. Also die Bewegungen werden nicht mehr rund, werden nicht mehr eckig. Man steift und natürlich eine unglaubliche Müdigkeit. Und man spürt einfach die Erschöpfung. Der Körper meldet sich langsam erstmal auf Sparflamme und nachher meldet er sich irgendwie ab. Das ist ja, wenn Inuit in Tod geht, dann zieht er die Jacke aus und legt sich in den Schnee, ist er tot. Also das war ein Grenzbereich. Aber auf der anderen Seite waren wir ja zu dritt. Und nicht alleine, was ich ja auch schon gemacht habe. Und insofern richtet man sich immer wieder auf. Und dann merkt man, wen man mit dabei hat. Und wenn man einen so mental starken hat wie den Ringer oder Peter, der war Bootsbauer und auch immer auf dem Schweriner See, waren reine Landmenschen, aber mit der großen Sehnsucht und sie haben sich auch ein kleines Boot gebaut. Da zeigt es sich, wie charakterfest sie sind, wie stark ist das Durchhaltevermögen. Eins der Gab es mal
Momente, wo man das Gefühl hatte, okay, die eine Person, die ist jetzt fertig, es geht nicht mehr, wir müssen aushelfen?
Und zum Beispiel wortlos, der Schwächste von denen, behaupte ich, war ich. Und dann zu beobachten und vor allen Dingen am Ruder, wer das Schiff steuert, das ist sehr entscheidend, dass das Schiff, wenn man in Sturmfahrt segelt, dass das nicht quer zur Welle geht, dann kann es überrollt werden und auch kentern. Das heißt, ich muss immer in einem bestimmten Winkel mit der See mitlaufen, vor dem Wind hersaugen. Und da muss ich ganz präzise steuern, die Seen aussteuern. Und mehr als eine halbe Stunde kann man sich kaum konzentrieren. Dann wird wieder gewechselt. Und da merke ich schon an mir, dass einer wortlos gekommen ist, eben wieder dieser besagte Jürgen, lass mich mal weitermachen. Und dann haben wir beide zusammen nebeneinander gesessen, an der Ruderpinne zusammengesteuert und ich bin dann weggetaucht. Also keiner ganz sagt, jetzt übernimm du mal und die Ruderpinne so geben, sondern das war eine hochkonzentrierte Sache, denn wir wussten, das ist jetzt höchste Gefahr. Wir dürfen nicht querschiffen.
Und irgendwann war es geschafft.
Und irgendwie flaute es ab und die See beruhigte sich dann auch wieder. Ja, und dann das große Aufatmen und auch eine gewisse Dankbarkeit. Aber wenn man in einem Hafen ist, kann man da nicht lange reflektieren. Da kommen so viele Menschen und Fragen. Und
wie war denn dann das Gefühl, wenn auf einmal Land in Sicht war, wenn man in den Hafen eingelaufen ist?
Ja, wenn ich so sagen soll, als wir in New York ankamen am Endziel, ja, da habe ich geheult, ganz einfach. Da lief mir, es kam einfach raus, diese Anspannung fiel einfach ab und wir sind also an der Statue of Liberty, der Freiheitsstatue vorbeigesegelt, auf die Skyline von Manhattan zu, da stand noch das World Trade Center, da war es noch nicht durch Bin Laden bombardiert und die Skyline auftauchen zu sehen und zu wissen, wir haben es geschafft, die Viking-Saga ist weiter gesegelt als Leif Erikson. Wir sind ja noch die ganze Küste am Long Island Sound entlang gesegelt. Da kommt ein euphorisches Gefühl auf im Inneren. Äußerlich ist man ganz ruhig und in sich gekehrt. Aber viel Zeit wird einem nicht gegeben, wenn man erst festgemacht hat.
Das glaube ich. Wie lang war eure längste Etappe auf See, die ihr ununterbrochen unterwegs wart?
Jetzt aus dem Kopf gesagt, waren es wohl 12 Tage, war wohl die längste Strecke. Boah.
12 Tage dauerhafte Kälte, außer der warme, wie hast du es gesagt, der warme Mief vom Vordermann.
Ja, der Schlafsack, der Einschlaf.
Kalte
Nahrung. Und das war ja auch diese Dinge, dass wir über Wikinger dann so viel gelesen haben. Und das hieß immer, die hatten einen Doppelschlafsack. Also immer für 2 Personen. Mhm. Oh, die Wikinger, die waren ja schon die Kleinferkel und so weiter. Aber es ist ganz klar, dass die zu zweit um sich die Körperwärme, es wäre ja völlig unökonomisch vom Wärmehaushalt her, jeden Einzelnen in einen Schlafsack zu stecken, sondern immer 2 zusammen, damit die sich gegenseitig auch wärmen konnten. Also alles immer wieder dieser Pragmatismus der Wikinger, der mich so überzeugt hatte, ja. Wären die nicht so weit, hätten sie es nicht geschafft und hätten sie auch nicht so großartige Dinge hinterlassen. Die waren ja im Bootsbau, Entwicklung des Containerverkehrs, ist jetzt erst in den 60er Jahren ausgekommen, hatten die Wikinger schon. Die haben den Containerverkehr entwickelt und ja, Techniker, Naturfreaks, harte Hunde. Sehr alt sind sie nicht geworden, aber das wurde man zu der Zeit auch überall in allen Ländern der Welt nicht.
Also man merkt, du bist absolut begeistert von den Wikingern.
Ja.
Hat dir diese Reise nochmal irgendwas über die Wikinger beigebracht, was du vorher so nicht geahnt hast?
Ich würde sagen, mehr als das Doppelte. Die haben mir da einen ganz neuen Viking, einen ganz anderen Menschentyp gezeigt, als den ich mir in der Schule und durch Bücherwissen angeeignet hatte. Das war oft romanhafte Gestalten. Ich habe ja alles da gelesen über Wikinger, was mir in die Hände kam. Und in den Sturmfahrten und in dieser Kälte und in diesem, ja, auch Toilettengang, muss man auch mal sagen, haben wir eine Toilette? Ja, das ganze Boot war eine Toilette. Wir haben dann unser Eimer, mit dem wir geschöpft haben und so weiter, haben wir uns hingesetzt und wenn sich einer hingesetzt hat für ein Bedürfnis, hat ein anderer aufgepasst, dass der festgehalten wird und so weiter. Das war also ganz natürlich. Und die Wikinger haben sich natürlich zwischen ihre Pferde, zwischen ihre Tiere geworfen, um Wärme zu kriegen. Und das waren segelnde Komposthaufen. Das muss gestunken haben wie die Pest und so weiter. Das kann man sich alles nicht vorstellen. Und erst wenn man drauf sowas gemacht hat, dann ist diese unmittelbare Nähe. Und dann kann ich immer nur sagen, mein lieber Mann, was ihr geleistet habt, ist unwahrscheinlich, unglaublich. Wir können euch nicht das Wasser reichen, liebe Vorfahren. Ihr seid absolute Heroes.
Ein schönes Schlusswort für unsere Kategorie Abenteuer Ozean. Als nächstes wollen wir in die Kategorie Logbuch gehen.
Logbucheintrag.
Hier geht es mir darum, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und bitte verzeih mir diese ungenierte Frage. Wann bist du geboren? Welcher Jahrgang bist du?
1944.
1944.
Noch im Krieg.
Du hast mir erzählt, du hattest eine bescheidene Kindheit. Du hast auch Hunger kennengelernt.
Ja.
Und bist als Schiffsjunge auf die Passat gegangen, auf ein Boot. Wann war dir klar, dass du zur See fahren möchtest?
Das muss schon bei der Geburt gewesen sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich würde sagen, ja, mit 5, 6 Jahren, als wir als Flüchtlinge oben in Schleswig im Land, an Land, irgendwo beim Bauernhof gestrandet sind.
Von wo seid ihr geflohen?
Aus Pommern, aus dem Osten, vor der Russenfront und so weiter. Auch relativ spät und mit nichts. Ein Kinderwagen mit 2 kleinen Jungs drin ist meine Mutter angekommen. Mein Vater war ja im Feldzug an der Ostfront und dann nachher noch an der Westfront. Und ja, mit nichts, was noch zusätzlich in den Kinderwagen passt. Und dann sind wir in Angeln dort auf dem Lande hängen geblieben. Mein Vater bekam dann eine Schulstelle. Er war Lehrer, also nachher Rektor in Neustadt hier an der Ostsee. Und als ich die Ostsee sah, da war plötzlich eine magische Brücke. Ich war fasziniert von dem Glitzern und ich schaute immer aufs Wasser. Wir wohnten ja direkt dort in den alten Kasernen, wo wir mit Polen und Letten und so weiter einquartiert wurden. Und alles, was ich so machte, außer auf dem Bolzplatz, wo wir unsere Fußballmannschaft hatten, war immer maritim bezogen. Ich habe Eisschollen im Winter mir freigehackt und damit geschippert. Ich habe mir einen Floß gebaut. Ich hatte nachher ein Schlauchboot und so weiter. Also es war immer schon der Hang zur See. Und wenn einer mal gefragt hat, na, was willst du werden? Antwort: Kapitän. Was denn sonst? Einen anderen Beruf gibt's ja gar nicht.
Und dann warst du Schiffsjunge. Ich glaube, das gibt's ja heute gar nicht mehr. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie alt warst du und was waren da deine Aufgaben?
Oh. Naja, also mit 16 Jahren, als ich mittlere Reife habe, ich habe mit 16 Jahren, das war ja schon ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie, alle meine Brüder waren auf dem Gymnasium, meine Mutter ist Professorin der Kunstgeschichte, mein Vater nachher Schulrat geworden und so weiter, also akademisch oder ich würde sagen pädagogisch verseucht, das war unsere Familie schon. Bloß eine Ausnahme gab es, den komischen Seemann da, der also unbedingt zur See wollte und dann bin ich mit 16 Jahren auf der Passat in Travemünde, aber nur als Ausbildungsschiff. Ich habe mit dem nicht mehr gesegelt. Das Schiff, die Segelschiffsepoche war vorbei und habe dort als die Schiffsjungschule besucht und bin dann gleich auf einem Kymo, auf einem Küstenmotorschiff Nord- und Ostseefahrt. Und das war schon eine harte Schule damals. Ich bin also richtig gelernter Seemann. Decksjunge, Jungmann, Leichtmatrose, Prüfung, Matrosenprüfung und dann ein Jahr als Matrose. Und danach hat man dann die Berechtigung, auf die Seefahrtschule zum Beispiel in Hamburg oder in Lübeck zu gehen.
Und wie muss man sich damals den Burkhardt vorstellen? War das ein ganz schüchterner und lernwilliger Bub, der Lust hatte, da irgendeine gute Figur zu machen oder große Klappe, aufmüpfig?
Ja, es ist schwierig, sich selbst so zu beurteilen. Man müsste da andere fragen, die können das vielleicht besser sagen. Ein lebhaftes Kerlchen war ich schon und irgendwie haben die gesagt, das ist ein Plitscher, der Burger, das ist ein ganzen Plitschen. Ja, der Lauer, der guckt immer hier, wo ist die Lücke, wo kann man sich drücken und wo kann man da irgendwie seinen eigenen Weg finden. Das war ich schon. Und ich habe auch sehr stark beobachtet, wie sind deine Vorgesetzten. Der erste Offizier, der das Sagen hat, oder Bootsmann erstmal, und auch der Kapitän hat mir die Leute angeguckt und das Bild vom Kapitän, den ich ja unbedingt werden wollte, der wollte ich ja sein. Das verblasste mehr und mehr. Und ich merkte auch, in welchem Schraubstock diese Schiffsleitung so steckt. Die Anleitung kommt vom Reeder, kommt von den Frachtraten und von allen möglichen, aber nicht aus freier Entscheidung. Und ich sagte mir schon, so fremdbestimmt wie die und teilweise hektisch, teilweise dann auch aufgrund der Einsamkeit an Bord, sehr durstig. Also einige Alkoholiker als Kapitäne habe ich schon kennengelernt. Und das hat mir eigentlich dann nicht so zugesetzt. Und mein großes Berufsbild geriet ins Schwanken.
Aber du bist doch Kapitän geworden mit Patent.
Ja, das ist richtig. Aber ich habe es ja nicht ausgeführt. Kapitän ist man dann, wenn eine Reederei ein Kommando über ein Schiff gibt. Erst dann ist man Kapitän. Alle, die die Seefahrtschule verlassen, haben das Kapitänspatent. Also der dritte Offizier und der zweite Offizier, die haben alle schon ein Kapitänspatent. Aha, aber dann müssen sie ihre Qualifikation erstmal an Bord zeigen und werden dann, wenn sie sich eben langsam hochgedient haben, Kapitän.
Verstehe. Und dann hat dich die akademische Seuche, wie du es eben genannt hast, doch noch eingeholt.
Ja, das hing, dass ich mich da in einem Urlaub in ein nettes Mädchen verliebt habe, hat mein Vater ausgenutzt und sagt, so doof bist du doch nicht und wie stellst du dir das vor, das ganze Zeit da nur als fahrender Geselle darum, mach mal Abitur. Ja, und da dachte ich, ach, okay, vielleicht, warum nicht? Wenn man verliebt ist und so weiter, geht man ungewöhnliche Wege. Und dann habe ich tatsächlich noch das Abitur mir zurechtgestottert. Und dann war es eben so, weil alle Lehrer wurden und ich wollte ja dann auch ein bisschen der Tradition folgen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich habe also angefangen, Pädagogikstudium, also fürs Lehramt Geografie und Kunst zu studieren. Aber immer im Semesterferien, in den 3 Monaten, war ich auf See. Und diese Zeit hat zu meiner Fahrzeit dazu gezählt. Also ich konnte diese beiden Berufe, Pädagoge und Nautiker, konnte ich immer wunderbar kombinieren, aneinander rein. Im Urlaub war ich Nautiker, nachher im Beruf und so weiter oder im Studium war ich dann wieder Pädagoge. Das ging sehr gut und ich habe nicht gewusst, dass diese beiden Berufe, dass man die sehr gut kombinieren kann, dass man daraus was machen kann. Und ich merkte bei diesen ganzen Unternehmungen im Studium, wo man sich ausprobiert, welche Richtung geht man, was interessiert einen und so weiter, dass ich da sehr stark in der Vorwärtsbewegung war und alle möglichen verrückten Sachen ausprobiert habe. Ich habe also seit meinem 16. Lebensjahr, kann man fast sagen, meinen Lebensunterhalt selbst verdient. Dazu muss ich noch sagen, als Schüler, kurz nach der mittleren Reife bin ich also mit 15, die großen Ferien als 15-Jähriger, bin ich mit einem kleinen Boot, mit einem Pfadfinderkompass und einem Shell-Atlas unterm Arm, bin ich nach Göteborg gesegelt. Die haben sich alle nur an den Kopf gefasst. Die dachten ja nicht, dass ich ein Deutscher bin. Ich hatte ja auch nicht die deutsche Flagge drauf. Und bin dort um den Kattegat. Und das war die Schlüsselreise, wo ich sagte, das ist das wahre Leben. Mit einem Boot, der kleine Volker Junior, das ist nur 5,70 Meter lang, also 6 Wochen lang durch die Ostsee. Super toll. Und da war eigentlich der Entschluss gereift, einmal um die Welt. Das war mit 15.
Okay. Und dann ging das aber mit deiner Lehrerkarriere ja so weit, dass du irgendwann auch verbeamtet warst.
Ja, zwangsläufig. 2. Lehrerprüfung gemacht, kurz beamtet. Und ich wollte dann, weil wir nebenbei immer ein Schiff bauten, nicht ich alleine, sondern mit meinen Freunden und Freundinnen, wollte ich mich beurlauben lassen. Muss ich dazu sagen, das Beamtendasein, sondern das Lehrerdasein, das Unterrichten vor der Klasse, die Arbeit mit den Kindern, mit Jugendlichen, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war ganz toll. Und in den Ferien hatte ich ja immer meine Schiffe, bin zur See gefahren und habe auch nebenbei ein Schiff gebaut, denn ich wollte 3 Jahre, das war ja fast eine typische Weltumsegelung mit den Passaten um die Welt, das dauert so etwa 3 Jahre. Das wollte ich machen, schrieb ein Urlaubsgesuch und das wurde abgelehnt. Ja, da saß ich nun da.
Also du hast gefragt, ich hätte gern 3 Jahre Urlaub.
Ja, wäre heute kein Thema. Wäre heute überhaupt kein Thema. Damals ist es abgelehnt worden, habe ich gesagt, so, ich fahre trotzdem und habe dann gekündigt. Ich wusste nicht,
dass... Verbeamtung an den Nagel gehangen.
Ja, und es wurde noch angerufen aus Kiel von unserer Regierung, ob ich mir das auch wirklich überlegt hätte. Ich werde nicht wieder verbeamtet. Ich kann nachher als angestellter Lehrer wieder anfangen, zu weniger Bezügen natürlich. Also ich soll es mir doch mal reiflich überlegen. Das habe ich. Und ich wusste nicht, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war.
Ja, du hast auf der Boot damals zu mir gesagt, ich war mit 29 Aussteiger viel zu spät.
Ja, ist richtig. Also ich hätte mir einige Jahre des Studierens sparen können. Aber nun ist alles wichtig. Also die Jahre sind mir, ja, ist mir die See dann eben doch abhandengekommen, denn ich merke, ein solch großartiges Leben, Berufsabenteurer, was Besseres gibt's überhaupt nicht. Eine solche farbige Lebenspalette, wie mir da präsentiert wurde. Aber eben nicht umsonst. Man kriegt da nichts geschenkt, sondern muss sich das alles erarbeiten. Man muss das verdienen. Man muss sich selbst pflegen. Man muss fit sein. Ich bin ja losgesegelt, hatte ja keine Krankenversicherung, ich hatte gar nichts. Ich habe alle Sicherheit aufgegeben. Und genau das wusste ich, dass es ist. Sicherheit oder Freiheit. Beides geht nicht. Ich habe mich für die Freiheit entschieden und die Sicherheit aufgegeben. Die Sicherheit dieses Landes, der Sozialstrukturen. Ich habe alles hier hingeschmissen, bin als junger Mensch selbstbestimmt. Ich segle um die Welt, koste es, was es wolle. Geld habe ich nicht, aber ich werde irgendwo arbeiten und Geld verdienen, um weiter zu segeln. Und deshalb sind aus 3 Jahren 10 Jahre geworden.
Und diese Geschichte besprechen wir später in einer weiteren Folge.
Werbung.
Hast du Lust, selbst ein Segelabenteuer zu erleben? Dann komm mit auf die Helden der Meere Flottille. Los geht es am 28.09.2024 in Athen und eine Woche später legen wir dort auch wieder an. Gesegelt wird im Saronischen Golf, einem wunderschönen Revier im Mittelmeer mit warmem Wasser, einsamen Buchten und verschlafenen Häfen. Gesegelt wird in einer Flottille, also mit mehreren gecharterten Yachten und der Soul Sailing Crew. Das ist ein Konzept, bei dem jeder zu einem Teil der Crew wird und selbst Verantwortung übernimmt, also wirklich ins Segeln mit eingespannt wird. Vorerfahrung brauchst du aber keine, denn dafür gibt es die Skipper, die genau wissen, was sie tun und dir im Laufe dieses Turns beibringen, wie du segeln kannst. Natürlich steht das Segeln im Vordergrund, aber ich freue mich ganz besonders auf die Abende, wenn man in einsamen Buchten ankert, den unfassbaren Sternenhimmel beobachtet oder zwischendrin einfach mal ins Wasser springt. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schreib mir eine E-Mail an chris@blue-awareness.com oder schau mal auf www.helden-der-meere.com vorbei. Dort kannst du dich anmelden und ich würde mich freuen, wenn du bei dem Segelturn mit dabei bist. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen guten Überblick bekommen, wo du eigentlich herkommst. Genau dafür sind wir in die Kategorie Logbuch gegangen. Und jetzt wollen wir an den Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Da fällt ein Stichwort, was auch zu deiner Wikinger-Geschichte passt. Und zwar Segeln statt Saufen, Rudern statt Raufen. Das ist ein Projekt, Euro Viking nennst du es. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, ist quasi das Motto dieses Projektes. Und es hat eine grandiose Entstehungsgeschichte. Wie ging das Ganze los? Im Grunde hast du, nachdem du mit dem Wikinger-Schiff, mit der Viking-Saga bis nach New York gesegelt bist, gesagt, Mensch, die Wikinger, die waren ja auch in Europa unterwegs. Auch das wolltest du nachempfinden, richtig?
Ja, das ist richtig. Ich muss dazu sagen, die Wikinger haben auch meine Existenz begründet, was ich alles nicht mir vorstellen können, nicht ahnen können, dass diese Reise mit der Wikinger-Saga über den Atlantik mir auch einen gewissen finanziellen Hintergrund gegeben hat. Ohne Sponsoren. Ich hatte ja keine Sponsoren. Die haben alle gesagt, du bist wohl verrückt, denn ich war bei namhaften Firmen. Die haben alle gesagt, ja, also wie hoch unser Werbewert ist in 4000 Meter Tiefe neben der Titanic. Die haben alle gedacht, ich sauf ab. Als sie die Fotos sahen und so weiter, hat keiner eine Mark gegeben. Aber im Nachhinein, als wir es dann geschafft haben, durch Vorträge, durch das Buch und was da alles gekommen ist. Und so hat sich das Sparschwein, das ja fast zum Verhungern abgemagert war, dann wieder einigermaßen gemästet und ist vorangekommen. Da sage ich, Mensch, das ist ein Thema. Die Wikinger mit den Wikingermärkten, mit den vielen Open-Air-Veranstaltungen und du mit deinem Schiff da rein, das passt alles. Und du musst weitermachen. Die Route im Osten, das ist doch gar nicht gemacht worden, mit einem Wikingerschiff durch die Flüsse des Ostens, vor allen Dingen, weil sich ja gerade was aufgetan hatte. Die Sowjetunion fiel in Stücke und jetzt war praktisch Belarus, also Weißrussland, die Ukraine und Lettland, das waren die Länder, durch die Düna und der Dnieper von der Ostsee bis ins Schwarze Meer floss. Die einmal mit einem Wikingerschiff zu befahren, das war mein neues Ziel.
Und dafür brauchtest du wieder eine Crew.
Ja. Und zwar nicht nur drei, sondern da wurde ja zu 90% gerudert und nicht gesegelt. Denn in den Flüssen ist man abgedeckt von Wäldern und so weiter. Da hat man keinen konstanten Wind. Vor allen Dingen durch diese Mäander, durch diese großen Flussschleifen und so weiter, weht einem ein Stückchen der Wind noch von Achtern. Und einmal, wenn man um die Biegung kommt, kommt er dann wieder von vorne. Also mit Segeln ist auf diesen Flüssen nicht viel. Und ich brauchte Leute. Ich hatte ein neues Schiff konzipiert. 10 Meter lang und ich brauchte etwa 10 Leute. Ja, und da ich überall rum erzählt habe, ich mache etwas Neues, kamen dann auch Leute, unter anderem ein Sozialpädagoge, der sagte, ich habe Jugendliche, du bist doch mal Lehrer, ausgebildeter Lehrer, kannst du nicht von meinen Jugendlichen mal ein paar mitnehmen auf solch eine Etappe, die können ja vom Fluss immer wieder nach Hause fahren und so weiter und die mal ein bisschen gerade biegen. Ich habe also hier Hartz IV, Jungs und Mädchen, die ein bisschen ja schon mal mit am Alkohol genascht haben und sich auch ein bisschen die Nadel durch die Adern und die in die Gliedmaßen gestochen haben, da such dir mal ein paar aus. Und das war also eine größere gemeinnützige Verein. Und da habe ich mir ein paar ausgesucht, darunter waren sogar zwei von der Jugendstrafanstalt, also immer richtig unser sozialer Bodensatz, mal eingeladen. Und dann habe ich ein Trainingslager gemacht oben in Lettland, da waren so richtig Flüsse, die ich sowieso bereisen wollte. Und dann bin ich mit diesen Haufen, keiner kannte den anderen. Und dann habe ich da mal ausprobiert über anderthalb Wochen, ja fast zwei Wochen, wie viel schaffen wir an einem Tag zu rudern? Wie können wir unsere Caps ausbilden? Dürfen wir das überhaupt? Wie ist das jetzt im Osten hier alles? Das Ganze war eine einzige Katastrophe. Und die größte Katastrophe war ich, der Leiter des Ganzen. Ich konnte das nicht handeln. Die haben gebrüllt, ich habe dagegen gebrüllt. Druck erzeugt Gegendruck. Also alles, was man in der Pädagogik nicht macht, habe ich da gemacht. Meine ganze Ausbildung vergessen, weil diese ja teilweise schlimmen Typen einfach mir überlegen war oder ich konnte es nicht handeln und bin nach Hause gefahren. Aber zum Schluss, ich muss dazu sagen, die letzte Woche so haben wir uns arrangiert. Da ging es ganz gut, die Jungs waren freundlicher und dementsprechend war ich auch ganz gut drauf. Und als wir nach Hause kamen, habe ich gesagt so, ich suche mir jetzt per Annonce Abenteurer, ganz normal aus dem sportlichen Umfeld. Und dann kam gerade von diesen...
Also, aber du wolltest das nicht nochmal mit diesen Jugendlichen machen?
Um Gottes Willen, das war also für mich klar, das machst du nicht mehr. Aber dann kam ein Anruf von einem Bewährungshelfer aus der Justizvollzugsanstalt, der sagte, sagen Sie mal, Herr Pieske, was haben Sie denn mit diesem Daniel gemacht? Oh, da hat er natürlich schlechtes Gewissen, der hat bestimmt wieder geklaut oder irgendwas zerstört oder irgendwas gemacht. Oh, sagt die, eigentlich hat der sich, so wie ich in Erinnerung habe, ganz gut gemacht. Das war nachher ein ganz netter Kerl. Am Anfang war er aggressiv wie eine Handgranate. Und nachher, was hat er denn? Er sagt, der ist nicht wiederzuerkennen. Der ist ja sowas. Er sagt Bitte und Danke. Der hat zwei neue Vokabeln gelernt. Und überhaupt, was erzählt er von dieser Reise und schwärmt und erzählt von ihnen, was sie da Tolles gemacht und abends am Lagerfeuer. Und er war ja gar nicht mehr zu bremsen. Oh, sag ich, das ist ja schön zu hören. Und das Gleiche hörte ich noch von anderen, ein Echo. Und dann sagte ich, da muss ja doch was passiert sein. Und dann haben wir uns mit Experten zusammengesetzt, sind das Ganze mal durchgegangen und haben gesagt, Mensch, das kann man als Therapie für jugendliche, gestrauchelte Menschen nehmen. Eine Expedition in Etappen unter ganz klaren Kriterien, eine klar strukturierte Angelegenheit. Und da ich dann auch von so vielen Leuten bestärkt wurde, weil ich da einen Artikel drüber geschrieben habe, über meine Erfahrung am Anfang, haben wir es geschafft. Wir sind also drei Jahre lang von der Ostsee bis ins Schwarze Meer, 3000 Kilometer gerudert und haben von den vielen Leuten, die immer drei Wochen an Bord waren, 27 in Lohn und Brot gebracht heute, die alle keinen Hauptschulabschluss haben. Von meinen Leuten, die mitkommen, hat keiner einen Schulabschluss. Mhm. Aber nachher sind die so motiviert, dass eben einige wieder zurück zur Schule gehen, Lehre machen und so weiter. Wir machen das ja nun schon viele Jahre und naja,
wow.
Ein Drittel, die im Boot saßen, ist heute Steuerzahler.
Cool, das ist ein Riesenerfolg. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du erzählt hast, was sich für diese Menschen verändert hat. Ich fand es sehr eindrücklich, dass du gesagt hast, am Anfang, das hat überhaupt nicht funktioniert. Du selbst war eine Katastrophe, es wurde sich nur angeschrien, Druck erzeugt Gegendruck und das hat alles nicht geklappt. Und das wird ja wahrscheinlich auch später so gewesen sein. Wenn dann neue Leute dazukamen, respektieren die dich ab Anfang an aufgrund deiner...
Überhaupt nicht. Nein.
Wie schaffst du es
dann? Ich weiß genau, am ersten Tag bin ich das Oberarschloch der Welt. Damit muss ich am Leben. Wenn ich es noch am zweiten, dritten Tag auch noch bin, dann haben die keinen Fehler gemacht, sondern ich.
Und wie kriegst du den Respekt dieser Kids ohne, ich meine, das ist ja ein schmaler Grat. Einerseits den Respekt bekommen, aber andererseits nicht so weich zu sein und denen nachzugeben, sondern das ist ja ein Abenteuer, das braucht eine ganz starke Führung, um diese Strapazen überhaupt zu überstehen. Was ist das Geheimnis? Was ist dein Rezept, um diese schwierige Gruppe, die sonst, das sind ja so Leute, die sonst im normalen Leben gar nicht eingefangen werden können, sodass sie gar keine Chancen und Perspektiven haben. Wie schaffst du das, die so einzufangen?
Ganz einfach, Vorbild sein. In jeder Hinsicht, was es bedeutet, Vorbild sein. Das heißt, ich rudere mit. Neben mir sitzt ein 18-Jähriger und der muss ja mit einem 80-Jährigen mithalten können. Das geht sehr stark über die Körperlichkeit. Und indem ich mich um diese Leute bemühe, nicht rankrieche oder kuschel, sondern sie sehr ernst nehme. Das heißt, ich muss die Leute auch respektieren. Ich kann nicht erwarten, dass die von vornherein mich respektieren. Überhaupt nicht. Sondern ich muss mir den Respekt erstmal verdienen. Und das schaffe ich, indem ich dem knallhart anfasse. Ich rudere, ich mache also nicht nur den großen Zambano und gebe da irgendwie Befehle, sondern im Grunde bin ich Übersetzer. Und zwar zwischen den Naturphänomenen und diesen jungen Leuten. Wir stehen unter dem großen Diktat der Natur. Wir sind in Flusssystemen drin, wo weit und breit keine Bebauung ist. Wir sind über 2-3 Tage und da sind die Jugendlichen völlig von der Rolle. Die haben keinen Handyempfang, das können sie vergessen. Und sie sind völlig von ihren Zugehörigkeiten abgeschnitten. Mhm. Die sitzen da wie Kinder und schauen im Grunde in eine zauberhafte Sommerwelt, in Wiesen, Wälder, in Fell und so weiter. Und wissen, wenn sie jetzt das Schiff verlassen, wenn sie diese Maßnahme verlassen, sind sie tot. Die kommen nie nach Hause. Wie sollen die durch die Sümpfe oder durch die Wälder? Die könnten das gar nicht. Und durch diese Zwangsjacke, besonders am Anfang, und diese Zwangsjacke ist sehr freundlich und die ist nett, geht auf sie ein. Und die merken, dass alles, was ich sage, für sie ist und nicht gegen sie. Da ändert sich plötzlich etwas ganz Phänomenales. Jeder Erwachsene für diese Jugendliche ist ein Arsch. Gar keine Frage. Wer älter ist, ist schon mal scheiße drauf. Und so ein alter Sack wie ich, das ist schon mal, der ist ja schon unterirdisch, der ist ja schon unter der Grasnarbe. Was soll man mit so einem alten Typen? Und dann haut der da einen Schlag ran mit dem Rudern. Und wenn wir mal eine Pause machen wollen, dann haut der immer noch ran und sagt, ich bin gerade erst warm geworden. Und da werden die sehr nachdenklich. Die sind ja nicht doof. Es sind keine Minderbegabten. Es sind haltlose, irgendwo gestrandet von klein auf Menschen, die in irren Zickzackwegen durch die Kindheit gegangen sind, Alkoholiker oder gar keine Eltern, durch Heime und irgendwo von der Erwachsenenwelt misshandelt. Mm. Und von denen soll ich etwas erwarten? Und es ist erstaunlich, welche Ressourcen und wo die ankommen. Und das wichtigste Wort ist natürlich Liebe und Anerkennung. Besonders Anerkennung. Ich gehe nicht hin und sage, nun hau mal einen Schlag rein, du Flasche, ich helfe dir oder morgen machst du das mal besser und so weiter. Das heißt, ich gehe sehr stark auf die ein mit Lob, wenn es angebracht ist. Und da sind die völlig verursacht. Am Anfang sagen die immer, meinst du das ehrlich? Ich sage, sonst würde ich es dir nicht sagen. Du bist ein super Ruderer und morgen bist du der Schlagmann. Und der nächste wird der Mechaniker und der andere wird der Scout, der kriegt die Karten. Und der nächste kocht, der andere macht die Buchführung und so. Das sind Expeditionsteilnehmer, nicht am Anfang. Das sind Chaotenhaufen. Und im Laufe der Zeit wächst da eine Expeditionsgemeinschaft zusammen, die, und das ist das Wichtigste, höchste Anerkennung auch von den Landmenschen bekommt. Wir sind in Kiew vom deutschen Botschafter empfangen worden. Ein Kosakendorf hat uns extra eingeladen und hat dann so großes Mahl gemacht und haben ihre Lieder und ihre Tänze um uns herum. Die Wikinger sind da. Die Jugendlichen haben so etwas noch nie erfahren. Eine Russenhochzeit, eingeladen worden, der ganze Haufen, so weiter. Bei einem großen Folklore-Festival, alle Wikinger auf die Bühne. Das ist das, was die Jugendlichen derartig beeindruckt, dass sie sagen, machst du was, kriegst du was. Machst du nichts, kiffst du nur rum und dröhnst dich voll, dann machst du ja nichts außer dem. Dann passiert nichts. Und das ist es, dass die jetzt mal durch ein neues Wertefenster schauen, das ihnen verborgen geblieben ist. Und das habe ich ja nicht gemacht. Das macht die Art und Weise unserer Reise. Wir rudern durch Muskelkraft diese Flüsse entlang. Und da, wo wir, und das ist auch dieser Rhythmus dieser Expedition, das Begleitfahrzeug mit Zelten, mit Proviant, immer 50 Kilometer vorausfährt. Irgendwo am Fluss, an der Wiese, wir dürfen da überall zelten. Das ist nicht Campingplatz oder Verbote oder sonst was, da ist ja nichts. Da bauen die schon ihr Lager auf. Und wir rudern morgens los und müssen im Laufe des Tages diese 50 Kilometer schaffen. Schaffen wir nicht, ja, bleibt die Küche kalt, gibt's nichts zu essen. So einfach ist das. So, wir müssen jeden Tag unser Lager, das immer vor uns liegt, erreichen. Und dadurch erübrigt sich das, warum tun wir das, warum müssen wir das? Und so ist das Ganze aufgebaut. Ich mache eine kleine Geschichte vielleicht, war einmal, habe ich einem gesagt, weil wir jeden Abend Feuerholz holen, wir kochen ja nur mit dem Holz, das wir dort finden, das ist eine Outdoor-Geschichte. Und ich habe mein Bild dann auf dem Holz, auf dem Rücken und neben mir läuft einer mit zwei Stöckchen. Ich sage, manchmal lieber, du hast dich ja noch nicht gerade verhoben, geh mal zum Wagen, hol eine Plane, deck das Holz ab, denn wenn es nachts regnet, haben wir morgen nichts zum Kochen, dann ist alles nass. Ja, gucke, er macht es nicht, okay, kein Geschimpfe, nichts. Und nachts genau, was ich sagte, es regnet wie Hölle. Ja, am nächsten Morgen, tja, nun macht mal Feuer. Jo, geht nicht, ist alles nass. Na schön, was gibt's zum Frühstück? Glas Wasser und noch ein bisschen Trockenbrot, wir haben noch ein bisschen Schiffsbiwak dabei, Stimmung total im Keller. So einfach ist das Leben hier am Djeper. Zwischen Spiegeleier und Speck und heißem Kaffee und kaltem Wasser und Brot liegt eine Abdeckplane. Und das ist eigentlich das Symbol für die gesamte Reise. Die Sinnhaftigkeit dessen, was wir machen, ist unmittelbar gegeben. Da muss ich nicht erklären oder irgendwas machen. Die Jugendlichen merken plötzlich, hey, alles, was wir hier machen und so weiter, ist letzten Endes eine Reaktion auf das, was das Wetter, sprich die Natur, von uns fordert. Mhm. Und einer, der Ahnung hat und das erklären kann, ja, das ist unser Chef, das ist unser Captain. Aber er gibt das nicht vor. Er gibt ja nur das, was die Natur ihm schon flüstert, was wir vielleicht nicht so kennen.
Wie hat diese eine Person, die sich dann nicht um die Plane gekümmert hat, wie hat die das dann am nächsten Morgen aufgefasst?
Na, da war es völlig geknickt, den musste ich auffangen, denn die haben gesagt, wir hauen die auf die Fresse, das ist doch klar, dass sie den vermöbeln wollten, nicht? Und den haben die da richtig gedroht und so weiter. Ich sag, komm, wir sind alle nicht perfekt, machen alle mal einen Fehler und so weiter. Nächstes Mal wird er schon.
Aber da lässt du sie spüren, die Konsequenzen ihrer Handlung.
Immer. Immer ganz klar. Das ist es eben. Es geht um keine Strafe, sondern lasse ich auch richtig auflaufen, wenn die eben sagen, okay, ich habe ja Meuterei. Ich bin ja der Fachmann für Meuterei. Ne? Und in den ersten 2-3 Tagen immer, wir wollen nicht mehr rudern. Sagt, wunderbar. Ist nicht schlimm. Ich muss natürlich härter sein als die. So, wenn die abends, die sagen, nein, wir wollen nicht mehr, wir sind aber noch 2 Stunden vom Lager entfernt. Sag, Leute, ist ja kein Thema, machen wir eine schöne Pause, rudert in Schilf, macht euch ein bisschen gequält. Und wenn so morgens um 2 so die Nachtfeuchtigkeit so ein bisschen durch die Klamotten kriecht und wenn das große Zittern anfängt, ja, dann erzähle ich ein bisschen von heißer Gulaschsuppe und so weiter und ich merke schon, wie die alle so trocken schlucken, bis einer auf die Idee kommt, doch noch mal weiter zu rudern. Ne?
Sehr schön. Und abends, wenn man das Camp erreicht hat, dann gibt es, so wie ich das gelesen habe, bei euch immer ein Recap. Ihr sitzt am Lagerfeuer und besprecht den Tag, besprecht das Leben, besprecht die Zukunft. Und da gibt es wohl ganz besondere Momente. Kannst du uns mal mitnehmen in das Recap? Was passiert da mit euch?
Also ich merke schon, also die richtigen am Anfang, in den ersten Recaps, wo wir um das Feuer sitzen, unseren großen Früchteträder schlürfen und die Eisen mal sich nur mit ihren körperlichen Bewegungen, also hier Schwielen und Blasen an Händen und so weiter beschäftigt sind, da kommt eigentlich noch das nicht auf diese gewisse Routine, die wir brauchen. Deshalb müssen wir fast also 3 Wochen hintereinander rudern. So nach einer Woche, da sitzen wir dann am Feuer, wo die Jugendlichen, und ich merke, sie haben was auf dem Herzen, wollen was sagen. Und da hat man ja seine Erfahrung als Pädagoge, dass die dann auch zu Wort kommen. Und ich werde es nie vergessen, wie eine Mädchen mal aufstand und sagte, ich muss euch mal was erzählen, das liegt mir auf dem Herzen. Und ich habe das noch nie erzählt, aber ich will euch das mal erzählen, wie ich aufgewachsen bin. Und dann erzählte sie ihr Leben als Tochter einer Prostituierten mit ihrem ganzen mörderischen Kindheit, was dann in der Schule passierte, Mob, Nuttenkind und so weiter. Und was aus ihr dann so weit geworden ist und wie sie verhauen worden ist und zurückschlug. Und dieses Mädchen hat auch keiner angebaggert. Das war wirklich hochexplosiv. Das war so eine, ja, fast so ein wandernder Mörder. Also die hat keiner auch irgendwie, hatte immer ihre ausgefahrenen Krallen, wie eine Katze, die kurz vorm Sprung sitzt. So kam sie mir vor. Und die hat sich völlig verwandelt. Das ist die erste, die ich 2-mal sogar mitgenommen habe, weil die sich so gut geführt hat. Die ist jetzt mittlerweile Teamer, also in einer leitenden Funktion. Dass ein Mensch sich durch solche Maßnahmen doch so wandeln kann, sich so zurücknehmen kann und ihre Kindheit doch nochmal verdauen kann, das spreche ich dem Recap. Es hat auch keiner von den Jugendlichen gelacht oder geheult oder so. Einige, ja, also irgendwie dumme Bemerkungen gemacht. Im Gegenteil, einige haben da sogar geschluchzt, weil sie ihre eigene Kindheit dort auch sahen. Und das sind diese magischen Stunden, das sind therapeutische Events, die ich mir nie vorstellen konnte. Und ich bin dafür auch gar nicht ausgebildet. Es ist einfach so gelaufen, aber in der Natur, da irgendwo auf einer Waldwiese, weit weg irgendwo in Belarus von allem, da wird einem der Spiegel, der Fluss, der Dieppe hält einem Spiegel vor. Und wie sieht man sich da drin? Das macht man im Recap.
Wow. Für dieses Projekt, für die Arbeit, die du da machst, wurde dir das Bundesverdienstkreuz verliehen. Wenn man sich das angehört hat, dann weiß man völlig zu Recht. Was bedeutet dir so eine Auszeichnung?
Ach, ist schön, ganz einfach. Aber ein Telefonanruf von einem der Teilnehmer, der mir sagt, Burkhard, ich bin jetzt mitten im Praktikum, ich habe meinen Schulabschluss gemacht und ich wollte dir nur mal sagen, schönen Dank, du hast mein Leben oder die Wikinger-Expedition, der Verein, wie auch immer, geändert. Das ist eine größere, viel größere, da freue ich mich halbtot. Das andere Lametta, ja, natürlich, ist es schön, Ministerpräsident, Pfötchen geben, toll, super, aber okay.
Okay. Jetzt ist es, glaube ich, etwas, das nicht nur mich, sondern auch viele Leute, die zugehört haben, berührt hat. Wie kann man euch unterstützen? Als wahrscheinlich werdet ihr spendenfinanziert sein.
Ja.
Dann findet ihr in den Shownotes alle Infos, die ihr braucht, um dieses Projekt mit euren Spenden zu unterstützen. Und wie sieht das aus mit selber mitmachen? Was ist, wenn man Leute kennt, wo man sagt, ey, das wäre, die bräuchten so eine Erfahrung mal? Was ist mit Leuten, die sagen, ich würde gerne selbst als Team mitarbeiten und mithelfen, ein solches Projekt weiter am Leben zu erhalten? Fangen wir vielleicht mal mit Punkt 1 an. Gibt es immer mal wieder Leute, die sagen, ey, unsere Tochter oder eine Freundin oder was weiß ich, wir würden die gerne mitschicken, damit die diese Erfahrung machen?
Ja, also,
oder wie klappt das?
Ein schwieriges, ich spreche ja jetzt immer von einer Therapie, einer Expeditionstherapie. Diese Expeditionstherapie hat eine Vorgeschichte, das heißt, die Leute zu briefen, kennenzulernen und vor allen Dingen die Organisation, in denen sie sind, das ist ja meistens das Jobcenter oder das Jugendamt und so weiter, mit denen wir sind. Mit denen sprechen wir durch, wenn wir den und den mitnehmen, was passiert im Nachhinein, wenn wir wieder zurückkommen in 3 Wochen? Ist der wieder, kommt der genau in seine gleiche Situation oder habt ihr in der Förderschule, ist die Tür auf, ist da was arrangiert, ist da ein Praktikumsplatz, ist da etwas Neues, wo er sofort andocken kann? Wenn das nicht gegeben ist, nehmen wir ihn nicht mit. Deshalb nehmen wir von Privatleuten, denn der kommt in seine selbe Situation. Der ist mal für 3 Wochen weg, da freuen die sich zu Hause. Und dann kommt er in die gleiche Situation und ist nach 2 Tagen, gurgelt er wieder mit hochprozentigen, das ist alles Blödsinn, das ist alles für die Katz. Sondern wir wollen den Menschen durch unsere Expedition einen Anreiz, einen Impuls geben, der weiter reicht für vielleicht eine andere Weiche im Leben. Okay. Und dazu brauchen wir die Unterstützung im Nachhinein. Und das ist das Allerwichtigste, ja. Dass die Nachhaltigkeit unserer Sache ist die Achillesferse überhaupt. Wenn die nicht stark ist, deshalb nehmen wir ein Beispiel, Produktionsschule in Dänemark. Ja, das ist notorischer Schulschwänzer und weiter. Rektor sagt und so, das wäre doch so eine Expedition, muss mal raus. Der bleibt bei uns versichert, der bleibt im Klassenverband und anschließend kommt er hin und kriegt also ganz besonders aufgrund eurer Aussagen, wir wollen anschließend mit euch telefonieren, eure Eindrücke und was wir mit ihm machen sollen. Dann wird er weiter gefördert. Und dann ist das Ganze in einem großen Sinnzusammenhang. Wir wollen ja nicht die Helden spielen, sondern wir wollen wirklich nachhaltig junge Menschen aus ihrem Drogensumpf und wie auch immer, aus ihrer Abhängigkeit, aus ihrer Spielsucht. Die sind ja heute, ich würde fast sagen, alle digital verseucht. Die Welt ist viereckig und ist, Hintergrund ist beleuchtet. Das ist nun mal so. Die sind so naturentfremdet. Ich bin immer wieder entsetzt über junge Leute, die ja sogar als Leiter sich bewerben, aber nicht in der Lage sind, ein Feuer zu machen. Und von der Natur, das Einfachste, ja, ein Reh erkennen sie noch auf der Wiese, aber von Tierarten, von der normalen, natürlichen Umwelt hier überhaupt ganz gar keine Ahnung hat. Das sind alles mehr Kunstfiguren, die sie kennengelernt haben. Das ist kein Vorwurf, sondern es ist eigentlich immer so, dass ich sage, solch eine Form in der Natur, Outdoor leben und sich dort bewähren unter dem großen Diktat der obersten Instanz, dieser Natur, dem Wetter und so weiter, ist fast für alle wichtig. Ich habe, muss ich einfach gestehen, mit den Leitern, mit den Teamern genau solche Schwierigkeiten oder oft sogar noch größere, als mit den wirklichen Teilnehmern, um die es überhaupt geht.
Ja. Du hast mir auf dem Weg hierher erzählt, als du mich vom Bahnhof abgeholt hast, dass das eine große Sorge von dir ist. Du bist jetzt über 80. Du sagst, ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch machen kann. Irgendwann bin ich in dem Verein auch nur noch ein passives Mitglied und kann nicht jede Tour mitmachen. Und ich habe Sorge, dass das dann auf einmal zusammenfällt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht ein paar Leute zuhören, die irgendwie sagen, boah, ich finde das so cool, das hört sich alles so toll an. Die vielleicht irgendwo im Hinterkopf haben, boah, wäre das nicht was für mich, da irgendwie mitzuhelfen, als Teamer irgendwie dabei zu sein und diesen Verein tatkräftig zu unterstützen. Vielleicht gibst du mal so ein Bild ab, was müssen die Leute mitbringen, damit sie das ganze Projekt wirklich voranbringen können? Und wen sucht ihr da?
Wir brauchen Leute, die eine Begeisterung ausstrahlen, die das wollen und die ganz klar auch wissen von sich, sie können auch mal eine Phase über Tage durchstehen, ein Durchhaltevermögen, alle diese Teamfähigkeit, das sind immer solche Schlagwörter, die sich so schnell sagen, aber so schwer durchführen lassen, wenn einer nicht diese Erfahrung hat. Also wenn einer bei den Pfadfindern gewesen ist und hat da eine Gruppe geführt, hat er ja schon einiges kennengelernt, so weiter. Aber im Grunde würde ich das nicht so kopfgescheuert sehen, sondern wer sich da berufen fühlt, kommen, schnacken, nicht lang schnacken, aber dann machen. Und dann mal ausprobieren. Wir haben insgesamt jetzt 4 Wikinger-Schiffe. Wir haben ein Wikinger-Schiff in der Ukraine. Und wir haben, dort habe ich ja mein Team eigentlich, aber das sind Ukrainer. Und da sind noch richtige Naturburschen dabei, so ein Dorfschmied und so weiter, wo wir ja vorwiegend unsere Abenteuer gemacht haben. Also ich müsste eigentlich jetzt sehr viel über die Ukraine sprechen. Wir haben unsere Jugendbegegnungsstätte dort. Also unser Verein ist zu 2/3 in der Ukraine stationiert. Und da sieht es anders aus. Und ganz tolle Leute, ein junges Team, ein Wikingerverein, der dann also Euroviking Ukraine sich gegründet hat, eine eigene Rechtsform, und die wir ja unterstützen. Und da haben wir unseren Buchhanker, unseren allradgetriebenen Bus und wie gesagt ein Schiff. Mit dem anderen kommen wir hier. Wir können also 20 Leute jetzt auf einer Expedition mitnehmen, weil wir mit 2 Schiffen fahren.
Mhm. Aber in der Ukraine ist da gerade wahrscheinlich Pause, oder?
Es ist so schlimm, dass ich da mich nicht vertiefen will. Unser Leiter, mein Freund André, der ist Chirurg, der ist Notarzt und ist jetzt in Lubansk an der Front im Feldlazarett und schreit und bittet um Medikamente. Wir haben jetzt unser Vereinskonto weitgehend auch dafür eben geplündert. Sagte, ich kann ja nicht amputieren ohne Narkose und so weiter. Also es ist so grausam, so schrecklich. 2 von unseren Vereinsmitgliedern, da ist eine Pontonbrücke durch eine Drohne eingestürzt, ist auf die rauf, die werden nie wieder, also sie haben überlebt. Aber sie sind so schwer invalide, dass sie keine Expedition mehr mitmachen müssen. Ich bin also deshalb ein bisschen aufgedreht oder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mehr als emotional berührt über das, was ich jetzt alle paar Tage höre, was aus der Ukraine kommt. Wenn mein Verein, ich bin jetzt praktisch mehr mit dem Verein in der Ukraine als mit Euroviking-Verein in Deutschland.
Aber gleichzeitig gibt es noch Teile in Deutschland und das heißt, diese Fahrten für Jugendliche finden nach wie vor statt.
Ja.
Und mal angenommen, jemand hat sich das jetzt angehört und hat gesagt, in mir brennt dieses Feuer, ich würde gerne mitmachen. Wie kann man sich da bei dir melden?
Ja, bei mir melden und vielleicht ausprobieren. Wir machen ja auch Kurzreisen, weil hier haben wir nicht die Struktur wie in den Ostländern, wo wir so lange Landschaften haben, unbebaut. Mhm. Hier sind ja am Anfang überall wieder, wir müssen auf Campingplätze, da gibt's über zwischendurch Kneipen und so weiter, Störfaktoren ohne Ende. Aber wir machen so von der Nordsee in die Ostsee, das dauert genau eine Woche. Also Montag los und am kommenden Wochenende, am Sonntag, sind wir dann in Marsholm. Oder wenn wir in Marsholm starten, durch die Schleswig-Holstein durch, mit Übersetzen in Hollingstedt, dann bis zur Eider, bis nach Tönning. Das ist eine gute Kennenlernstrecke für Leute, die mal mitmachen wollen. Eine Woche müssen sich frei nehmen und da werden sie schon merken, das ist es oder das ist es nicht.
Sehr schön. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut.
Ebbe oder Flut.
Und ich werde dich jetzt vor eine kurze Entweder-Oder-Auswahl oder vor Halbsätze stellen und du wählst einfach aus, was dir am besten gefällt. Ruder oder Segel?
Segel.
Fluss oder Meer?
Meer.
Seepassage oder Landaufenthalt?
Seepassage.
Abenteurer oder Pädagoge?
Abenteurer.
Projekte nur für dich erleben oder mediale Aufmerksamkeit?
50-50.
Einmal lasse ich dir das durchgehen. Was ist härter? Ozeanüberquerung oder Euroviking?
Ozean.
Also im Wikingerschiff natürlich.
Bedenkzeit, weil die Schwierigkeiten so anders gelagert sind. Ich würde auch doch sagen, Wikingsaga, ja.
Also den Ozean zu überqueren.
Ozean, ja. Mhm.
Was ich von den Wikingern gelernt habe?
Durchhaltevermögen, sich anzupassen, sich genau vorzubereiten, umfassend vorzubereiten auf extremen Reisen. Sie verlaufen nur dann erfolgreich, wenn die Vorbereitungszeit voll genutzt worden ist und man nicht irgendwie leichtsinnig den großen Helden spielen will.
Dein größter Erfolg ist?
Ein Anruf, dass einer gesagt hat, aufgrund der Maßnahme, die ich mitgeprägt habe oder vorwiegend geprägt habe, dass die sein Leben geändert hat. Positiv natürlich. Mhm.
In 5 Jahren wird Euroviking
ein anderes Gesicht haben, als das es jetzt hat, das sehr stark durch mich beeinflusst ist. Wir sind in einer neuen Zeit und ein 80-Jähriger wandert schon ein bisschen aus der Gegenwart. Das muss man einfach sagen. Viele Dinge bei den Jugendlichen merke ich, über die sie sich halb tot lachen können, kann ich nicht lachen. Und ich merke, dass die Distanz mit den Jahrzehnten auch einfach größer wird, ohne das Große zu bewerten. Und es kann nicht sein, dass einer, der 18, 20, 23-Jährige führt, praktisch ein Insasse eines Altersheims ist. Das passt nicht mehr.
Burkhard, ich danke dir für diese erste Aufnahme. Weitere werden im Laufe des Tages oder des Abends hier noch folgen. In diesem Fall möchte ich dir danken, dass du das geteilt hast, deine Abenteuer bei der Viking-Saga, aber vor allem auch die emotionalen Momente von Euroviking. Und ich drücke dir da die Daumen, dass da dieser Verein auch in Zukunft fortlebt und ja, dieses Vermächtnis, was da entstanden ist, was du aufgebaut hast, dann auch so weitergeführt wird. Und dafür wünsche ich dir alles Gute und sag vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Danke.
Das war Burkhard Pieske und ich bin zutiefst beeindruckt, einerseits von seinem abenteuerlichen Leben, andererseits aber auch von seinem Einsatz. Das, was er mit Euroviking leistet und welche Möglichkeiten er diesen jungen Menschen schafft, bei denen ja sonst keine Maßnahmen mehr geholfen haben, das finde ich einfach total großartig. Und ich würde mich total freuen, wenn vielleicht 1-2 Leute, die diesen Podcast jetzt gehört haben, sich melden, weil sie sagen, das klingt nicht nur toll, sondern das klingt auch nach genau dem, wo ich gerne mithelfen möchte. Das sind meine Stärken und ich würde gerne meinen Beitrag leisten und vielleicht auch ein Stück weit helfen, Burkhard abzulösen. Natürlich geht das nicht nur, wenn man selbst Hand anlegt, sondern auch aus der Ferne. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius. indem man Spenden sendet. Deswegen schaut unbedingt mal in den Shownotes vorbei. Dort findet ihr den Link zu Euroviking und dort könnt ihr natürlich auch mit euren Spenden mithelfen, dass dieses Projekt weitergeht.